So, damit sind wir jetzt bei der dritten Skriptsprache angekommen, bei Perl. Wahrscheinlich heute die höchste Versionsnummer. Und um die. Gut. Und ich denke, wir waren dann so wie das. Ja, gut. Und jetzt haben wir Perl 2017. Okay. Perfekt, ne? Im Wesentlichen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, und ich übergebe Ihnen dann einfach das Wort.
Anhalten. Jo, willkommen zu meinem Vortrag. Die Leute, die ja öfters herkommen, merken schon, dass ich sozusagen hier der Perl-Experte vom Amt bin. Und habe halt, wo ich den Vortrag angekündigt habe, als Perl-Update, mir gedacht, naja, irgendwas wird dir schon einfallen. Allerdings habe ich gemerkt, als ich auch entsprechende Artikel schreiben wollte, dass das nicht so ganz einfach ist, weil die Dinge entwickeln sich zwar prächtig, aber das sind alles so Details. Und vieles davon würde euch wahrscheinlich nicht so viel sagen. Deswegen habe ich mir gesagt, da jetzt eigentlich die richtige Zeit ist, mit Perl 6 anzufangen, bringe ich mal ein bisschen echten Code mit. Weil das, was wir ja letztes Jahr hier gemacht haben, war der große Rundumschlag. Da habe ich groß Perl 6 erklärt, das, was verschieden ist. Aber wir werden hier noch genug Zeit zu Fragen haben, dass wir noch einiges klären können für Leute, die da nicht dabei waren. Und ich habe mir mal echten Code geschnappt, so zwei, drei Schnipsel, und wollte mit dem mal durchgehen, um zu sehen, dass man wirklich keine Angst haben muss davor, sondern dass der eigentlich mächtig ist und eigentlich relativ einfach verständlich ist. Ja. Da wir ja letztes Jahr auch eigentlich nur auf Perl 6 eingegangen sind, wollte ich auch dieses Mal wieder Perl 5 nicht vernachlässigen, zumal das auch interessant ist fürs Verständnis von Perl 6. Weil die meisten Ideen, die jetzt neu in Perl 5 sind, kommen eigentlich von Perl 6. Ja? Und es ist auch ein bisschen interessant zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln und wie es auch überhaupt möglich ist, die Dinge von Perl 6 in 5 umzusetzen. Ja? Wie gesagt, das war mein Vortrag vorletztes Jahr. Da habe ich groß ausgeholt. Und das ist das, was ich halt heute vorhabe, wie gesagt. Die Folien werden natürlich wie immer auf lichtgehen.de, wo mein Material versammelt ist, zu finden sein. Und legen wir los. Die neuen Perl-Versionen kann sich jeder immer sofort installieren. Das heißt, alles, was ich jetzt zeige, kann man sofort rumspielen. Dafür gibt es halt das Perl-Brew, was ähnlich wie CPAN-Minus normales Modul ist, das man sich installiert und dann schaut man halt, was ist available. Und dann sagt man halt, Perl-Brew, install mir die Version. Ja, und dann entweder mit exec with, mit der Version oder mit switch. Ist eigentlich gut dokumentiert, brauche ich nicht weiter erklären. Und dann hat man halt in der Shell aktiv diese Perl-Version. Das heißt, es gibt eigentlich auch keine Ausrede, warum man mit einem neuen Perl, muss ja nicht unbedingt 5.25.8 sein, aber warum man mit einer neuen Version mal rumspielen kann, ja? Wenn einem das abgenommen wird. Ja. Und das reicht halt zurück bis zur 5.4er-Version, falls da jemand Lust drauf hat. Gut. Wer sogar mag, kann sogar C-Perl damit sich installieren. Das ist halt eine Perl-Version, die schnell ist. Richtig schnell, ne? Wer Binding kennt. Gut. Eine der Sachen, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist, das, wie wir mit Neuerungen umgehen. 5.10 war ja die große Version, wo praktisch das Pragma-Feature eingeführt wurde, weil das war ja im Jahr 2005 und danach, wo langsam klar wurde, dass wir für eine ziemlich lange Zeit Perl 5 und Perl 6 parallel werden. Und das heißt, dass wir größere Feature auch in Perl 5 übernehmen, um halt die Kompatibilität nicht zu brechen. Muss man ab dem auch mit use wie und dann die Nummer halt ankündigen, mit welcher Version man geht. Und dann dieses Schema ist auch voll kompatibel mit Perl 6. Das heißt, jedes Perl 6 Skript fängt auch an mit use wie v6 an. Ja, oder man kann es noch genau spezifizieren, v6c also C ist der Versionsbuchstabe von dem, was sozusagen als 1.0 rausgekommen ist. Ja, und um das gleich zu halten, dann in den folgenden Jahren hat man halt gemerkt, es nützt nicht nur, wenn man die Feature insgesamt oder auch einzeln mit Use Feature und so anmelden kann, sondern hat man auch gemerkt, es ist auch besser, wenn man neue Feature einführt. Die sind manchmal nicht so durchdacht. Ja, es ist besser, die erstmal experimental zu halten. Und deswegen wurde das Pragma Use Experimental eingeführt, was auch gleichzeitig die Warnung unterdrückt, weil normalerweise halt wird immer gewarnt, so nach dem Motto, das, was du benutzt, ist schon experimental. Ne? Und praktisch das, was mit jetzt der neuesten Version der 24 auch neu die Neuerung ist, dass wir auch das mal hart durchgezogen haben, dass auch mal experimentale Feature wieder rausgeflogen sind. Das ist die Neuerung, dass wir da wirklich konsequent waren, dass sich der alte Pumpkin auch, bevor er sich verabschiedet hat, nochmal richtig aufgeräumt hat. Ja? Gut, aber schauen wir uns mal 5.22 an. 9.5.22 ist halt Unicode 7, aber das ist eigentlich, hat sich immer durchgezogen. 24 bringt Unicode 8. Ja, und 5.26, was in 2 Monaten rauskommen wird, wird Unicode 9 mit sich bringen, aber das ist halt die normale Neuerung. Das kennt ja jeder, Word Boundaries. Aber in Unicode gibt es halt noch mehr Arten von Wortgrenzen. Ja? Jetzt mögt man sagen, ja, ist ja normal Unicode, wo ist jetzt der Einfluss von Perl 6? Das, was an Perl 6, eins der Sachen, die an Perl 6 bemerkenswert sind, ist, dass der Unicode-Support ist sehr, sehr gut. Ja, an verschiedenen, nicht nur an verschiedenen Suchfunktionen, Ersetzfunktionen, das heißt nicht nur, dass die alle Zeichen kennen, sondern auch, dass mit den Klassen gut umgegangen wird und dass diese Grapheme-Normale, dass sehr viel Aufwand darauf verwendet wurde, diese Grapheme-Normalization einzuhalten. Das war eins der großen Features, die unbedingt vervollständigt werden sollten, bevor halt die große Version letzte Weihnachten rauskam. Dass man auch, wenn man irgendwelche Unicode-Zeichen selber komponiert, das heißt, sich selbst ein A mit einem Kreis obendrauf zusammen komponiert wird, und dann sucht man halt das Zeichen A mit einem Kreis drauf, dann findet er das auch. Ja, und das keinen Unterschied macht. Und so gut mit solchen Sachen sind nicht viele Sprachen. Ja, und es wurde halt darauf geachtet, dass von vorn bis hinten halt alles sauber auf Unicode läuft. Und da musste halt, und da ist halt Perl 5 auch halt doppelt angestrengt, da ein bisschen nachzuziehen. Ja, und das bedeutet halt auch entsprechende Unterstützung für die Klassen. Und B ist halt jetzt auch eine Zeichenklasse für die ganzen Boundaries. Es gibt halt Word Boundaries, Sentence Boundaries und Grapheme Cluster Boundaries. Ja, zwischen den einzelnen Zeichen, die halt zusammen ein Grapheme bilden. Ja, oder auch Zeilen. Ja, wir haben einen neuen Strict-Modus, nur für Regexes. Ja, keine Sorge, ihr seid immer noch, habt immer noch erlaubt, die Punterbund zu schreiben, wie ihr wollt, aber es gibt halt gab auch Ex-Fälle, die halt sehr doppeldeutig können. Und das, die werden halt jetzt angewandt. Ja, wie zum Beispiel sowas. Das X, das bezieht sich halt nur auf die Zeichen dahinter, und das dritte ist wieder ein normales C. Ja, und das ist halt, kann halt zu einem ziemlich hässlichen Doppeldeutigkeiten kommen. Und nicht, dass jemand halt auf die Schnauze fällt und dann hinterher nicht wusste, was passiert ist, werden solche Dinge halt angewarnt, außer man schaltet dieses Strict halt aus und sagt, nee, ich weiß, was ich tue. Ja? Oder den Regex 9 Modifier N, mit dem halt die ganzen Spezialvariablen nicht angelegt werden, was die Dinge halt beschleunigt. Ja. Perl 6 ist da halt ein bisschen ein Tick schlauer. Das hat halt einen sehr guten Compiler, der genau sieht, wann was verwendet wird und die Variablen erst gar nicht anlegt. Und eine ziemlich gute Optimierung hat, den Kerner von Perl 15 halt leider nicht ganz so schön, aber da kann man halt von Hand Dinge weglassen. Ja. Geschweifte Klammern müssen jetzt halt explizit gezeigt werden, um Doppeldeutigkeiten zu vermeiden. Ja, und es gibt diese Bitwise-Operatoren in 22. Das ist auch so eine Geschichte. Das sind halt normal logische Operatoren, AND, OR, XOR, kennt ja jeder. Bloß halt nicht bitweise, sondern zeichenweise. Das ist halt auch so eine Erfindung aus Perl 6, bloß da werden sie halt mit Tilde und dem entsprechenden Operator gesprochen, weil in Perl 6 halt die Tilde für den String-Kontext ist und String heißt ja Zeichenweise. Ja. Gut, Referenzzuweisung ist neu in 5.22. Das ist auch eine Geschichte, die aus Perl 6 kommt, plus in Perl 6 wird es, ist die untere Schreibweise, das Doppelpunkt ist gleich. Ja? Und dann sind beide Variablen Referenz auf das gleiche Objekt. Also beide Variablen enthalten dann, also sind nicht Referenzen, sondern sind normale Werte, aber die zeigen halt auf den gleichen Wert. Ja. Ja. Neu ist auch dieser Operator, der wurde halt einfach nur eingeführt, um ein Sicherheitsloch zu schließen, weil mittlerweile wurde das, was, ich bin ja auch ein Moderator in einem Perl-Forum und regelmäßig verprügeln mir irgendwelche Newbies, wenn sie wieder Open mit zwei Parametern verwenden wollen, ne, weil wegen den bösen Sicherheitslücken. Und das Blöde war halt nur, wenn man Variablennamen halt über die Kommandozeile als Parameter angibt, da gab es halt immer noch diese Sicherheitslücken. Ja. Wenn die irgendwelche hässlichen ersten Zeichen hatten, die auf Pipe verwiesen und so, da konnte man richtig böse Dinge mitmachen. Ja. Und deswegen haben wir halt dieses doppelten Carrot Readline und das verhindert. Kurz zur Verdeutlichung, hier haben wir unser kleines Testskript, was einem nur die Perl-Version ausgibt und ein Open macht. Wenn ich dem halt diese Datei geben würde, ja, den nimmt das halt den Dateinamen literal. Ne? Das kleine als wird dann als Teil des Namens gesehen und nicht als irgendwelche Open-Direktive. Und der sagt, nee, kann ich nicht öffnen. Ne? Das ist sicher. Das macht keinen Scheiß. Vorige Perl-Version, also bis 5.18, die würden das natürlich als Lesen sehen und tun entsprechend Dinge, die man nicht unbedingt will. Ja? Genau, 5.24 hat auch schöne Neuigkeiten. Eine Menge Dinge wurden beschleunigt, was ja jeden freut. Das erste unten experimentelles Features wurde angenommen, dieses Post-Deref. Das ist halt auch eine Geschichte, die aus noch angestoßen wurde von Perl 6, weil in Perl 6 wir diesen ekligen Umstand nicht haben, wie man aus Perl 5 kennt, wenn man halt eine Referenz hat und auf einen Hash und daraus zieht man sich halt noch ein Element und das will man halt dereferenzieren im Array-Kontext, dann muss man ja geschweifte Klammern um das setzen und das Add davor, was manchmal ein bisschen hässlich aussehen könnte, ja, wo man sich in Perl 6 natürlich nicht kümmern muss. Aber jetzt kann man das halt dann so schreiben, das ist immer oben die Neuschreibweise und die untere ist halt die Neuschreibweise. Oben die neue, unten die alte. Das heißt, wenn man nach dem Add, also und dieser Stern wurde auch nach Perl 6 angelegt, das ist dieses Whatever, das ist alles, ne? Weil ich will ja den gesamten Array haben. Ja. Hier will ich ja nur das letzte Element. Und auch bei Referenzen, auch wenn ich eine Liste aus dem Hash-Referenzen nehmen will, ne, das geht sogar und so weiter. Es geht sogar mit Details, glaub. Ne, alles ist damit möglich. Eigentlich eine ziemlich schöne Sache. Ja, funktioniert innerhalb von Quotes und außerhalb von Quotes. Ja, und wie ich angekündigt habe, dieses Experimental Autoderef, mit diesem, wo man halt auf Referenzen pushen konnte, ist halt rausgekommen. Hat sich gezeigt, deckt nur Spezialfälle ab, war nicht eindeutig genug und dieses Post-Deref, was ich eben gezeigt habe, deckt das eigentlich viel schöner ab. Ja. Auch dieses Lexical Topic ist wieder rausgeflogen, weil das war auch eine Geschichte. Da haben die Perl 5 Entwickler neidisch nach Perl 6 geschaut und haben gesehen, Mensch, da ist die Kontextvariable schön local, da ist alles sauber, da hat man kein, wie es so schön heißt, Spooky Action at a Distance, das heißt, aber das Blöde ist halt, bei Perl 5 durch Einführung dieses Features gab es wieder andere spooky Action at the Distance, weil Dinge damit ausgeschaltet wurden, auf die andere sich verlassen hatte. Und man hat erst hinterher gemerkt, was man sich da eingehandelt hat und musste halt da wieder leider zurückrudern. Ja, so solchen Quatsch wurde verboten. Es wurde überhaupt viel Quatsch rausgeschmissen. Die Perl 5, wird ein unheimlicher Aufwand wurde betrieben, Perl 5 wieder ein Stück sauber zu machen. Ja, und die nehmen sich halt echt die Zeit, drüber nachzudenken, macht das wirklich Sinn? Und übereilen das nicht. Und das ist auch so ein Zeichen dafür, zu sehen, dass halt Perl 5 wirklich noch eine Weile da bleiben wird. Ja. Ja. Jetzt hier möchte ich fragen, na, was ist denn damit? Das ist ja normal Dollar Tilde H. Ja, wenn ich Dollar Tilde H geschrieben hätte. Aber was wäre, wenn ich jetzt geschrieben hätte mit dem Backspace? Ja, dann würde mich auch immer Tilde H sehen. Und solche Variablen werden verboten. Ja? Und so weiter. Das hat viel Aufräumen. Aber ich habe schon gehört, die Leute sind ja eher eben wegen Perl 6 da. Ich skippe jetzt mal ein bisschen durch. Weil ich vermute, die meisten sind eher wegen Perl 6 da, ne? Oder? Wer nicht? Minderheit, Badge. Ja. Nein, aber es wurden halt hier im nächsten Version wurde halt hier nochmal die Line Break zugefügt. Ja, die Word Boundary, also Line Boundaries, Word Boundaries wurden abgeändert, so wie man es vielleicht von Perl vorher kannte. Ja, und also wenn man das so schreiben wollte, das wird jetzt angeboren. Das sind halt alles so kleine Sachen, wo die Leute echt Mühe machen, um die Dinge aufzuräumen. Ja? Praktisch, wenn man wirklich nur eine Zahl haben will und danach die geschweiften Klammer, was das ja eigentlich macht, ja, dann muss man das halt jetzt so schreiben. Na gut. Noch zwei, drei kleine Sachen zu 5.26, was halt bald kommt. Ein paar Sachen wurden wieder mal schneller. Es gibt jetzt diese Inline-Docs. Wie bitte? Genau, hier doch. Gibt es jetzt eine Schreibweise, die hat man sich auch an Perl 6 abgeschaut, weil in Perl 5 muss das Ende vor dem hier-Doc immer am linken Zeilenende sein. Und das kann manchmal die ganze Formatierung durcheinander bringen, das ist ziemlich hässlich sein. Und wenn man da jetzt halt die Tilde einfügt, dann kann man, dann wird halt die Einrückung des EOF halt verwendet und praktisch alles, was links dessen ist, wird weggeschnitten. Ja, sozusagen, dass wenn ich jetzt hier das ausgeben würde, würde ich wirklich linksbündig Moin kriegen. Ja, so wie es halt in Perl 6 halt auch ist. Ja, und das ist und halt das neue XX-Flag gemacht wurde. Also X erlaubt Leerzeichen in Regex, mit XX kann man auch Leerzeichen jetzt in Gruppen machen, um da halt sich die Sachen ein bisschen aufzuräumen. Ja. Wie gesagt, noch zwei Monate, dann kommt das. Im Mai kommt das immer die neue Version. Weil im Mai ist der fünfte Monat im Jahr und im fünften Monat Jahr kommt die neue Version vom fünften Version von Perl. Das ist ganz einfach. Gut, kommen wir zum Entscheidenden. Perl 6. Wie gesagt, es sind viele kleine Details, die Seite wird ständig verbessert, die Dokumentation ist mittlerweile fast fantastisch, die Chatbots werden immer besser, das war so eine Sache, die habe ich erst vor zwei Tagen gefunden, dass wir haben jetzt diesen Whateverable, das ist, weil viel von den Designentscheidungen laufen auch in diesem Chatraum, mit dem man halt Dinge auch gegen jede oder gegen eine beliebige Version testen kann oder wo man sich auch man sagt, von welcher Version und dann kann man das auf der bestimmten Version laufen lassen oder wo die sich halt eine Unicode zeichnen und die kriegen das dann halt dekomponiert. Das sind nur zwei Beispiele. Es läuft ein unheimlich, also die werden immer intelligenter und die schaffen immer mehr Aufgaben zu erledigen, diese wo die das Ding automatisiert haben, wo die ein vorkompiliertes Repository haben, dass die Blames innerhalb von Sekunden machen können und technische Details, aber mich hat es halt beeindruckt. Ja. Wie gesagt, Rakuto ist innerhalb des letzten Jahres zweimal schneller geworden. Die Fehlermeldungen sind dermaßen durchdacht. Das erstaunt mich immer wieder, wenn ich eine Fehlermeldung habe. Ich kriege nicht nur genau unterstrichen, welche zwei Zeichen den Fehler gemacht haben. Ich kriege auch gesagt, wenn ich eine Variable, ein Typo drin habe, wird mir gesagt, meinten Sie vielleicht die Variable, weil die existiert. Sondern es werden auch so Hinweise gemacht, wenn ich zum Beispiel Dinge schreibe, die vielleicht in Perl 5 Sinn gemacht hätten, ja, wie zum Beispiel den ternären Operator falsch schreiben und so, dann kriege ich dann auch den Hinweis, naja, vielleicht wolltest du gerade einen ternären Operator schreiben, übrigens, der wird jetzt so und so geschrieben. Ja, also die Fehlermeldungen sind unheimlich gut. Ja, da haben die wirklich einen Sport draus gemacht und da haben dieses Schlüsselwort, falls ihr das mal in diesem Chatlog seht, LTA, und das bedeutet less than awesome. Und immer wenn irgendjemand auffällt, an dieser Fehlermeldung kann man etwas verbessern, also it's less than awesome, dann setzen sich die dann drüber und dann wird dran rumgefallen. Das ist halt wirklich, weil viele halt sich fragen, warum heißt, wenn die Sprache so viel anders ist, warum heißt die überhaupt Perl? Weil das eigentlich eine nächste Version von der Kultur ist. Ja, es sind eigentlich die gleichen Leute oder ähnliche Leute. Es ist genauso Larry Ball. Weil, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Programmierer schreiben Programme. Ja, die sind das Entscheidende. Und wenn man Dinge repariert haben will, braucht man halt eine neue Kultur in den Programmierern. Ja, das Programm wird nicht die Leute reparieren. Und das, was Larry da halt geschafft hat, er hat wirklich eine neue eine Kultur aufgezogen. Auch Audrey Tang, die jetzt digitale Ministerin in Taiwan ist, ja, hat einen großen Anteil daran mit dem PAX-Projekt. Die hat Freude und freies Experimentieren in das Dinge zeigte. Und der Grund darum auch, dass hier Sinn macht, das auf dem Linux-Tag vorzustellen und was auch durchaus besonders gegenüber anderen Programmiersprachen ist, dass wir nicht Design by Committee, sondern dass wir aber Sprachdesign durch viele Köpfe haben und dass praktisch jeder Sprachdesigner sein kann. Und selbst wenn er sich mit der Idee bei uns nicht durchsetzt, kann er die Sprache selber so abändern, wie zum Beispiel das Wort grep. Ne? Das ist grep kennt man ja aus Perl 5, man weiß, was es macht, man sucht in der Liste irgendeinen Wert. Und das ist halt in der alten Perl 5-Kultur, jeder kennt das und natürlich heißt das in Perl 6 auch wieder grep. Aber Leute, die halt von außerhalb kennen, für die macht das vielleicht nicht so sehr Sinn. Und das ist jetzt so ein wirklich kleines Beispiel. Würden das lieber where nehmen. Ne? Die haben eine Liste und du willst halt die Elemente, where das so und so ist. Und das Modul, was das implementiert, das heißt WIG, ja, keine Anspielung an Donald Trump, was heißt where is grep, wo halt nur einfach dieses Schlüsselwort ausgetauscht wurde und noch ein bisschen Intelligenz zugefügt wurde, ja, und wo man halt gucken kann, was sich durchsetzt und wo sich halt Larry nicht um alles kümmern musste, ja, und diese Begeisterung, wenn man praktisch ein Teil einer Kultur oder einer Kommunikation ist, ja, und Larry nicht alles allein entscheidet und das nicht durch Schlüssel geht. Das war das eigentliche Ziel, weswegen Perl 6 eigentlich ins Leben gerufen wurde. Ja, natürlich hatten wir eine Menge Sachen, die halt einfach aufgeräumt werden mussten, ja, wo einfach Kompatibilität gebrochen werden mussten. Und natürlich war auch das Hauptproblem, dass als Perl 1.0 damals entstanden wird, es gar nicht nur um Shells, bessere Shell-Skripte geht, wo es halt Programmieren im Kleinen geht. Und Perl immer als Sprache gewachsen und gewachsen ist und vieles, was von dieser Zeit wie globale Spezialvariablen und vieles anderes, was ja in einem kleinen Skript noch in Ordnung ist, aber in einem großen Projekt einfach unhaltbar ist, wo man auch mal private Attribute in Objekte haben will. Ja, ich weiß, verrückte Dinge, aber woran halt keiner gedacht hat, als Perl 1.0 entstanden hat. Weißt du, um halt die ganzen diese Dinge überhaupt erreichen zu können, muss es einen Schnitt gegeben haben, das sowieso, aber der eigentliche Grund, weswegen Perl 6 überhaupt entstanden ist, ist halt wegen dieser Begeisterung Teil einer Kultur zu sein, wo jeder zumindest erstmal prinzipiell alles ändern kann und wo sich im freien Wettstreit die besten Ideen durchsetzen. Ja, weil das als Per 6.0 entstanden wird, das war auf der Höhe der Dotcom-Blase, wo wir oben waren und Python neidisch auf uns hochgeschielt hat. Ja, haben sich natürlich technisch stark zugelegt seitdem. Ja, aber wo halt Larry Wall im Inneren der Gemeinschaft halt gemerkt hat, dass Dinge anzufaulen und stagnieren anzufangen. Ja, und um das in Schwung zu bringen. Ja, das war der eigentliche Grund hinter Per 6. Genau. Wie gesagt, wir haben mehr Module. Wir haben jetzt einen guten Profiler, der mit eingebaut ist in den Interpreter. Und vieles wollte ich hier eigentlich gar nicht nennen, weil die Seite per6.org ist so gut, da ist alles erklärt, alles verlinkt. Ja, ich brauche hier keine Webseite vorlesen, weil da würde ich mich nur als Roboter vorkommen. Ja. Per 6 installieren. Leute wie ich ziehen sich das aus dem Git und benutzen immer das Neueste, aber wenn wir es einfach haben, ne, Path setzen und los geht's. Ihr könnt natürlich einen bequemeren gehen, so wie es halt das Perl-Brew gab, was ich vorhin vorgestellt habe, gibt es natürlich den Pendant des Racudo-Brew, wo man das halt natürlich auch die entsprechenden Schritte machen muss, wie hier gezeigt, aber das macht man halt wirklich nur einmal, ne? Und dann macht man nur noch Update und dann hat man keine Sorgen dafür. Ja? Oder wenn man nicht Module installieren will, ne, müsste man auch wieder diesen ganzen Weg gehen, weil das alles in Git-Repository liegt. Wieder pullen, also der aktuelle Modulinstaller Ceph, ne, zieh mir den Ceph, make Ceph und so, aber wer halt diese ganzen Schritte nicht gehen will, das nimmt mir halt Racudo-Brew ab, da sage ich einfach build Ceph und dann habe ich Ceph da und dann sage ich Ceph list und der zeigt mir dann alles, was an Modulen da ist und es wird halt immer mehr. Ein guter Vorschlag am Anfang ist Ceph install task star. Das sind so die empfohlenen, das Best of an Modulen. Und wer es halt noch bequemer haben will, installiert sich gleich Racudo star, wo man halt den Compiler Racudo mit diesem task star zusammen hat. Ja, da gibt es auch fertige MSI Packages oder auch DMGs. Oder auch für, ich glaube, Linux Tags hier, ne? Für Linux Pakete gibt es auch. Ja, gut. Als ich Per 6 vorgestellt habe, habe ich, wie gesagt, die große Rundreise gemacht. Hier vielleicht nur drei Highlights. Wir haben halt eine I.O., die halt nochmal auf das Wesentliche reduziert ist, ne, wie zum Beispiel Slurp und Spurt. Also praktisch Dateihandling, File-Handling ohne Handles, wenn man es nicht braucht. Ne, einfach reinspucken in die Datei und natürlich, wenn ich detaillierte Sachen will, habe ich immer noch File-Handles. Aber wenn ich es halt nicht brauche, ne, die Sprache ist ja dafür da, mir Dinge einfach zu machen. Ja. Ja, oder wenn ich halt einfach über die Linien, also Zeilen von der Datei iterieren will, na, dann sage ich mir halt vor Dateiname IO Lines und dann iteriere ich halt über die Zeilen und dann, wozu brauche ich dann halt ein Handle? Ja. Das ist sicherlich einer der Höhepunkte. Ein anderer Höhepunkt waren halt die Channels, die Promises und die Supplies. Also was Asynchronität und Parallelität angeht, da ist Per 6 sehr gut aufgestellt. Das war eine Sache, die lange sehr überhaupt nicht spezifiziert war, weil zum Glück Larry Wall eingesehen hat, dass er da nicht den Durchblick hat und sich damit nie wirklich beschäftigt hat. Wir haben aber Jonathan Worthington, den zeige ich noch am Ende. Das ist der Hauptimplementierer von Racudo, der aus der C-Sharp-Welt kommt und der eigentlich einen ziemlich guten Durchblick hat. Und der hat diese Sachen spezifiziert und auch implementiert. Und also ein Channel ist so was ähnliches wie aus Go, diese Thread-Safe-Queue. Hat das jeder verstanden oder soll ich das nochmal länger erklären? Gut. Oder ne, und ein Promise ist einfach nur ein Versprechen auf dem Wert. Und da kann man immer wieder zwischendurch abfragen, na, wirst du das dein Versprechen anhalten? Und er sagt dann nö. Oder sagt ja und gibt mir den Wert. Wir haben für asynchrone Programmierung, ja, die kann man auch logisch verbinden. Und zum Beispiel eins der Sachen, die wirklich so ein Wow-Moment war, ist whenever. Das ist halt ein Schleifenbefehl, halt über ein Schleifen. Und dann kann man halt über den Channel halt normal wie eine Schleife behandeln. Und dann wird halt wann immer dann durch den Channel irgendwas ankommt, halt das ausgeführt, was mir in dem Blog ist. Ja, und das war echt eine schöne Sache. Ja, eine andere schöne Sache ist, dass diese Low-Level-Sachen, die hinter den Channels, den Promises und den Supplies sind, sind Schedulers. Und das sind praktisch nochmal so ein bisschen Zucker drauf, die mir eine Menge Arbeit abnehmen. Und das heißt, es gibt dahinter eine einheitliche Architektur. Das heißt, die Sachen kann ich auch problemlos kombinieren. Ja? Vielleicht nur zur Klärung, der Unterschied zwischen Supply und einem Channel ist, ein Channel ist halt wirklich ein Kanal, in dem mehrere schreiben können und auch mehrere dran hören können. Und der Erste, der es hört, saugt halt die Nachricht raus. Ja? Da geht es halt wirklich nur um die Nachricht, dass die verarbeitet wird. Und der Supply, also Versorgen, darum geht es halt, dass jeder versorgt ist halt. Da ist halt jeder, der sich angemeldet hat an diesen Supply, der greift dann die Nachricht, die durch diesen Kanal kommt, dann auch wirklich ab. Genau. Und das dritte Highlight, wenn es halt jetzt um die Features von POSIX geht, waren halt wirklich die Roles, die halt wie Klassen sind, ne, haben Methoden, haben Attribute. Bloß davon kann man halt keine Objekte bilden, sondern die werden halt sozusagen in andere Objekte reingemischt. Ne? Da werden Konflikte im Gegensatz zu Ruby Konflikte zur Compile-Zeit aufgelöst. Und das ist ein sehr gutes Heilmittel gegen überkomplizierte Klassenhierarchien. Dass man in einer Klassenhierarchie eine Teilklasse mal da und da einmischen kann und sich dann jetzt den Kopf zu zerbrechen, wie ich das hinbiege und wo in der Hierarchie ich jetzt meine Methoden ansetzen muss, damit das alles aufgeht. Ja, wird im Code selber, weil POSIX ist ja größtenteils in POSIX selber geschrieben, wir verwenden das überall. Ja, sehr praktisch. Na gut, kommen wir mal zu den... Das ist jetzt eine kaputte Folie. Warte mal, ich war aber klug genug, die andere Version, wo das nicht kaputt war, noch mir abzuspeichern. Na. Es wird wärmer. Ja, hier, genau. Operatoren. Ich habe mal vorhin gesagt, dass in POSIX wird Unicode groß geschrieben. All diese, das sind Operatoren und die machen alle genau das, was man denkt. Ne? Dieses kleine hoch 3 macht wirklich hoch 3. Ja, oder diese Mengen, ne? Mengen brauche ich ja nicht erklären, ne? Ja, wart ja alle in der Schule und so. Aber bevor Schreck kriegt, natürlich gibt es für alles auch ASCII-Varianten. Ja? Das ist, man ist nicht auf Unicode angewiesen, aber das ist halt eine von den Stärken von POSIX auch, dass wenn Unicode schon mal da ist, warum nutzen wir es dann auch nicht? Ne? Und nutzen das sinnvoll. Ne? Pi ist Pi, Tau ist Tau, unendlich ist halt wirklich unendlich, wenn man für ein Variable und... Was? Ich glaube schon, nein, ich glaube, das ist 2Pi, ja. Vollkommen richtig. Ich verwende es nicht so oft, aber ich habe das mal... Ich schreibe selber, also wenn ich irgendwas an POSIX mache, dann ist das Dokumentation schreiben, ich habe das mal in die Tabelle eingetragen. Ich glaube, du hast recht. Genau, wenn wir hier schon mal Barrieren einreißen sind, ne? Das heißt, warum nicht auch die... das Motto finde ich nicht so ganz glücklich, weil es gibt ja auch Barrieren, die Sinn machen, wie Brandschutzmauern und so. Und das ist, ich weiß, das ist ein Slogan für ein T-Shirt, aber da könnte man ruhig ein, zwei Worte dazu machen, um dann einen intelligenten Satz draus zu machen. Aber ja, na gut. Gut. Ja. Natürlich haben wir auch uns zum Beispiel so Sachen wie ListUtils, aber das sind zum Beispiel Methoden von normalen Listen. Das heißt, vieles zum Beispiel, was ihr in Perl 5 in ListUtils und ListMoreUtils habt, das ist hier out of the box. Deswegen kann man das auch, wenn man die Modulliste sich anguckt, sagt, oh man, es sind nur 800 Module, das ist doch gar nichts. Das kann man nicht vergleichen, weil wenn man Moos gleich drin hat, ja, und viele andere Sachen gleich dabei hat und überhaupt nicht die Verwendung Zweck dafür, dann die ListUtils in POSIX, das sind wirklich schon teilweise sehr esoterische Dinge dafür. Wie zum Beispiel ein Fenster, was über einen Bereich des Liste hat, der praktisch über die Liste drüber wandert und solche Sachen, die ich eigentlich nicht unbedingt vorstellen wollte, weil das halt wirklich nur in Grenzfällen gebraucht wird. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, um dafür ein Gefühl zu kriegen. dass man halt in Perl 6 sehr in die Tiefe gegangen ist, um zu sagen, was man alles brauchen könnte. Der schöne Unterschied zum Beispiel zu PHP oder auch zu Perl 5 ist, dass das halt alles nicht Funktionen sind, die im globalen Namensraum sitzen und man dazu so zugemüllt wird, sondern dass es halt alles schön aufgeräumt ist bei den entsprechenden Objekten, dass wir ein schönes Typsystem haben. Ne, ich weiß nicht, ob noch ein paar Python-Leute von vorhin da sitzen. Wir haben echte Typen, richtige Typen. Ja? Und die Typprüfung macht der Compiler, so wie es sich gehört. Ja, ja. Eat this. Und natürlich, wer jetzt einen Schreck bekommen hat, man kann immer noch so bequem weiter programmieren, wie man es aus Perl 5 gewohnt ist. Ja, es gibt auch Typen dafür, die sowohl Strings und auch Zahlen umfassen. Das ist halt auch diese lockere Programmierung. Das nennt sich cool, im Sinne von, ich bin cool damit. Ne? Es sind noch ein paar andere Witze in der Typhierarchie. Ja, und die Wurzel der Typhierarchie ist mu, most undefined. Ja, und es macht Spaß, sind ein paar Ostereier drin versteckt. Aber es ist dafür da, den Programmierer zu unterstützen, wenn er es will. Und wenn er es nicht will, dann halt nicht. Ja? Das ist halt der Perl-Weg. Ja? Zum Beispiel mal jetzt mal ein echtes Codebeispiel. Und zwar, das ist Binomialkoeffizient, ne? Überfunktionen. Kennt ja jeder aus der Schule, oder? Jemand nicht? Zur Vergegenwärtigung habe ich nochmal dahinter geschrieben, was das eigentlich macht. Und wir haben hier eine schöne, kompakte Implementation in Perl 6. Und falls euch nicht sofort klar ist, wie das Ding funktioniert, nehmen wir die Funktion mal auseinander. Ja? Also, was ein Sub ist, ist euch sicher klar. Ne? Das fängt mit use v6 an, das habe ich ja schon gesagt. So fangen alle Perl 6 Skripte an. Und jetzt gucken wir mal infix. Infix, Doppelpunkt, das ist dieser Namensraum aller Infix-Operatoren. Weil Operatoren sind ja in Wirklichkeit auch nur Methoden mit lustigen Methodennamen, ja, die entsprechende Objekte haben. Und unser choose-Befehl, ne, dieses 5 choose 3, dieses 5 über 3, ist ja praktisch ein Infix-Operator, der eine linke Seite hat und eine rechte Seite hat. Ne? Und damit ich Perl überhaupt sage, dass er das so verarbeiten soll, weil normalerweise kommen ja die Parameter nach dem Methodennamen, ja, muss ich dem überhaupt sagen, das ist ein Infix-Operator, das heißt deswegen der Infix-Namespace. Ja? Doppelpunkt und dann dahinter halt, wie die eigentliche Methode heißt. Ne? Soweit alles klar, dann habe ich halt meine Subroutine. Und ja, wir haben Signaturen, die sehr viel mehr können, als ihr vielleicht überhaupt erwartet, habe ich letztes Mal auch erklärt. Da wir hier an der Stelle aber keine Signatur haben, fallen wir zurück auf good old at underscore. Den gibt es halt immer noch. Ja? Das ist aber nicht weiter schlimm, weil wir haben auch schöne Methoden, uns Werte aus at underscore rauszufischen, ohne hässliches dollar underscore at Klammer und dann, was ist denn das? Nee. Das ist, und zwar, ihr seht hier $n und $p. Das sind die sogenannten auto-benannten Variablen. Ja? Und zwar wird, wenn im at underscore Werte auftauchen, werden die halt an die auto-benannten automatisch verteilt. Ja? Und das sind automatisch benannt, weil das heißt, die benutzt man einfach und merkt, dass die existieren und weist die automatisch zu. Wie erfolgt die Zuweisung? Einfach alphabetische Sortierung. Im Alphabet kommt N vor dem P, deswegen kommt der erste Wert ins N und der zweite Wert im P. Und da wir das ja NP so schön die Namen gebildet haben, wie man es ja aus Mathe eigentlich kennt, läuft eigentlich alles wie gewohnt und wir müssen uns nicht mit S underscore rumschlagen. Ja? Das ist der Grund, warum das von Larry eingeführt wurde, ist, weil ein Ziel von Perl 6 war, die ganzen hässlichen Grenzfälle auszuschließen, sondern wirklich eine saubere Sprache zu entwerfen, wo alle Regeln überall gelten. Ja, und was ja in Perl 5 überhaupt nicht der Fall ist. Ja. Und zwar, und ein so ein hässlicher Sonderfall war ja $A, $B. Das sind ja nicht nur einfache Variablen, sondern wie der gelernte Perl-Programmierer weiß, gerade im Kontext von Sort erfüllen sie einen besonderen Zweck. und existieren auch sonst, da sie global sind, was schon zu lustigen Erlebnissen von dem einen oder anderen Programmierer geführt hat. Ja? Und das will man natürlich überhaupt nicht. Ja? Und deswegen schreibt man jetzt in Perl 6, benutzt man dort noch genau im gleichen Maße, bloß halt, man macht $tilde A und $tilde B, ne, was die den ersten und zweiten Parameter, der automatisch den übergeben wird, das heißt die beiden zu sortierten Werte oder zu vergleichenden Werte für die Sortierung. Bloß man hat dann dadurch jetzt einen Automatismus, den man überall verwenden kann. Ja, und Sort ist jetzt auch kein Sonderfall mehr. Ja, gut, also setzen wir ein. N und P, da kommen 5 und 3 rein. Ja, wie ich das jetzt gesagt habe. Setzen wir ein. Jetzt haben wir das. Gut. Punkt, Punkt. Kennen wir alle noch von Perl 5. Weiß jeder, was das ist? Das ist 1, 2, 3. Was ist das Punkt, Punkt, Punkt? Der Punkt, Punkt, Punkt ist der Sequence-Operator. Der ist nämlich, der hat noch ein bisschen mehr Intelligenz. Zu dem kommen wir später noch. Den habe ich hier an der Stelle verwendet, weil das Punkt, Punkt ist eigentlich ein Range-Objekt. Und Range ist ein Zahlenbereich. Ein Zahlenbereich hat eine untere Grenze und eine obere Grenze. Das ist vor allen Dingen, wenn man suchen will. Wenn man zum Beispiel Perl fragen will, ist diese Zahl in dem Zahlenbereich? Ja, dann macht mir Punkt, Punkt ein Zahlenbereichsobjekt und das Smart Matching vergleicht mir dann in korrekter Fahrtenweise, ist diese Zahl in dem Bereich. Da wir uns hier im List-Kontext befinden, wird dieses Range-Objekt in den List-Kontext konvertiert. Und dann wird der Bereich in dem List-Kontext ist dann zu 1, 2, 3. Alles verhält sich immer, wie gewohnt. Wir kriegen gar nicht mit, was passiert ist. Ja? Gut so. Allerdings, was ich halt auf der linken Seite machen wollte, ich wollte runterziehen. Und das geht halt mit dem Range nicht, weil ein Zahlenbereich ist immer die linke Seite der kleinere Zahl und die rechte Seite ist immer die größere Zahl. Ja? Und wenn ich runterzählen will, da muss ich wirklich zu dem Sequence-Operator greifen und das gab mir auch die Ausrede vorzustellen. Ne? Das heißt, wir haben hier die Sequence, die wird runtergezählt ansonsten. Ja, also das kann auch geometrische Reihen und auch andere automatisch entdecken. Man kann dem auch selber ein Iterator übergeben. Das ist sehr viel mächtiger, kommen wir noch dazu. So, jetzt haben wir erstmal das. Jetzt müssen wir einen kleinen Blick in die Präzedenztabelle machen, weil wir haben die echten Klammern des Meta-Operators und wir haben das Z des Meta-Operators. Also Operatoren, die andere Operatoren modifizieren. Und wir sehen eindeutig, der Z hat den Vorrang. Und zwar, der Z ist das SIP, was er auch von Haskell kennt. Das heißt, er erzeugt eine Tupel. Ja? Das heißt, ich nehme den ersten linken, ersten rechten Wert, mache mir einen Tupel, den zweiten linken, zweiten rechten Wert, einen Tupel und so weiter. Gehen. Da der aber nur klarkommt mit gleichlangen Listen, schneidet die einfach ab. Das heißt, eigentlich haben wir das. So, dann haben wir ZIP gehabt. So, dann bildet mir ZIP die Tupel und der Operator dahinter ZIP war, der wird halt verwendet, auf die einzelnen Tupel angewendet. Und das ist tatsächlich das ganz gewöhnliche Division. Ja, das ist halt das Schöne gegenüber anderen Sprachen, wo halt Operatoren sinnlos überladen werden. Wo dann Plus im String-Kontext dann konkateniert und man kann nie sicher sein kann. Ich meine, das ist nur ein einfaches Beispiel und das habt ihr gelernt, das ist klar. Aber das Prinzip ist fehleranträchtig und perfekt geht halt den anderen Weg darum. Ein Plus erzeugt den Zahlkontext und Plus addiert immer. Und der Schrägstrich, wenn es mal wirklich nicht anders ging, dividiert halt. Und man weiß halt, worum es geht. Ja, und ist halt augen- und lernfreundlicher. So, wie ihr alle in der Unterstufe schön gelernt habt, 5 durch 1 ist 1, 4 durch 2 ist 2, 3 durch 3 ist 1. So, jetzt. Ich sag niemandem, dass ich Mathe studiere. Nebenfach. Dann haben wir 5, 2, 1 und da haben wir eine Liste. Und dann kommt halt der andere Meta-Operator zum Spruch und das ist halt unser normales Reduce oder wer hat Haskell macht Fold. Und da faltet mir halt die Liste zusammen. Und der andere Operator, den kennt er ja, also das ist das ganz normale Mal, wird halt zwischen die Elemente der Liste einfach gepackt und 5 mal 2 mal 1 ist tatsächlich das 10, worauf wir hinaus wollten. Es funktioniert. Ja. Wie gesagt, das war mal so richtig echter Perl 6 Code, wo halt die Sachen ein bisschen mal in der Anhäufung verwendet wurde. Und es, also ich gehe nochmal zurück, ich finde, es sieht nicht zu schlimm aus. Man kann es verstehen. Und ich befasse mich mit den Sachen über 10 Jahre, vielleicht liegt es daran, aber Ich finde sowas halt schöner, als wenn man dann irgendwie so einen Algorithmus über 10 Zeilen schreibt. Das heißt nicht unbedingt, dass ich den dann schneller verstehe. Ja. Gut. Dazu noch eine Frage, oder? Ja? Dann richtig. Wir haben, das ist ein Problem. Wir haben, Moment, die Sequenz wurde 1,0, das heißt, wir haben einen leeren Range. Dann hätte ich einen ZIP, er würde quasi die Division ich glaube, du würdest vielleicht eine Division durch 0 rauskriegen, das würde dir um die Ohren fliegen. Naja, es ist ja nur eine Übungsaufgabe. Das ist ja kein richtiger Code, der bei uns verwendet wird, aber ich recht. Oder warte mal. Wie bitte? Ja. Ja. Richtig. Dann sind beide Länge 0 und dann würde die Division auf das, genau, die Datentypen, weil das numerik ist, würde auf das neutrale Element zurückfallen. Das neutrale Element der Division ist 1 und doch, wir würden rauskommen. Intuitiv hatte ich das vorhin schon gesagt, aber hast recht. Würden, kein Bug. Wollte ich gerade machen. Ich meine, Live-Demo, was kann falsch gehen? Schief gehen? Nichts, ne? Aber wenn nichts dagegen hast, ich würde das nachher zeigen, weil ich habe jetzt nicht zu viel Zeit und ich habe noch ein schönes Beispiel. Okay, wir haben Fragen, haben wir ja schon ein paar gehabt. Ich habe noch ein Beispiel und das wollte ich halt noch reingehen, aber es interessiert mich auch. Ja? Einfach zu mir kommen. So. Genau. Hier hat man nämlich auch den Sequence-Operator, das ist halt Fibonacci-Reihe. Das war halt auch so eine aus dem Wattmel-Wettbewerb, die Summe, hier kennt ihr ja auch wieder, das ist wieder das, das ist eigentlich sehr viel von dem, was wir eben hatten. Das ist hier wieder diese Summe, ja, bildet mir halt die Summe von der Liste und die greppt mir halt das, was in runden Klammern steht, erzeugt mir eine Fibonacci-Zeile. Ja, das heißt 1 und 1. Und dann immer die letzten beiden werden addiert bis zur 4 Millionen. Das schließt sich eigentlich schön weg von links nach rechts. Ja, das ist halt einfach, normalerweise wird mit dem Stern halt, also normalerweise zählt der Sequence-Operator. Ne? Wenn ich dem halt eine obere Schranke sage, dann was ist bis zum Element dieser Nummer. Aber da ich ja den Inhalt haben will, muss ich die wieder dieses, also in dem Kontext heißt Stern whatever. Das ist sowas ähnliches wie Dollar Underscore. Ja? Whatever, das was ich gerade bekomme. Und das heißt, wenn ich zweimal Sterne benutze, dann sind es halt die letzten beiden Elemente der Liste und die werden halt addiert. Und dann kommt der Punkt, 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 die Sequenz bis zu und dann wieder. Das ist die, wird gesagt, whatever, das halt über dem ist, das erfüllt und das Dach davor grenzt das aus. Das sind für Ranges, wo die Grenze nicht zum Zahlenbereich dazugehört, ne? Also offene Zahlenbereiche. Ne? Und es werden halt bis zur 4 Millionen, die das Prozent ist, also 1 ist natürlich Modulo, wie zu erwarten, 2 bedeutet teilbar, das heißt teilbar durch 2 und die werden zusammen addiert. Ja? Ich habe das nur mal als Beispiel, weil sich das schön von links nach rechts wegliest. Was? Funktioniert? Ja. Habt ausgetestet. Danke. Gut. Und jetzt nochmal eins der Module, im Modul sind, das ist die Twitter-API, also Twitter, wenn er das verwendet, also viele nützliche Sachen sind da schon dazu, um Docker zu Docs, Container zu managen und zum PSG anzusprechen, Web-Framework, sind schon, also wie gesagt, per 6 kann man schon verwenden und hier haben wir halt eine Regex. Wozu brauchen wir diese Regex? Und zwar, wir bauen hier unseren eigenen Datentyp. Ja? Die Twitter-API kennt halt Geolocation Strings und wir wollen einen eigenen Datentyp haben, der nur Geolocation Strings hat. Das heißt, Subset heißt der Untertyp of String. Das heißt, es ist ein Untertyp of String. Wir nennen diesen Datentyp halt Twitter Geocode. Und das ist halt ein Typ, gut, wir benutzen hier Subset Helper, aber es ging auch ohne. Ja? Da müssten wir nur ein paar Zeichen umschmeißen. Und da machen wir halt ein Match. Und immer wenn dieser Match halt erfolgreich ist, dann gehört das, weil dieser Codeblock ist praktisch eine Typenprüfung, ja? Wenn wir diesen Untertyp machen. Und woraus besteht diese Typenprüfung? Eigentlich ganz einfach. Der Caret ist halt, übrigens, M ist ja Match, kennt man aus Person. Übrigens, Leerzeichen sind erlaubt, ne? X ist per Default. Nicht, dass euch wundert, warum hier so viele Leerzeichen drin sind. So. Das heißt, Anfang, das heißt, nach dem Anfang muss, ne? Fakultativ plus minus, danach mehrere, aber mindestens ein Digit, ne? Kennt ihr ja von Person 5 das meiste. Danach muss ein Punkt sein, weil Punkt ist ja normal ein Metazeichen, ne? Wird escaped. Danach wieder mehrere Digits und das sind halt sozusagen zusammen die Nachkommastellen, die halt fakultativ sind. Danach ein Komma, zweite Stelle, also zweite Angabe, die Longitude, Komma, dritte Angabe, Radius, ne, alle fast gleichartig, bloß der Radius ist halt komischerweise nicht negativ. Und abschließend Mile oder Kilometer Angabe, ja. Die eckigen Klammern sind halt, falls euch wundert, dieses spitze Klammern, eckige Klammern, das ist eine Zeichenklasse. Weil wir haben Unicode. Gut, wie viele Minuten haben wir noch? Und weil Zeichenklassen im Zeitalter von Unicode werden wesentlich seltener gebraucht. Und deswegen wurde das hat dahin verbannt und die Eckenklammern sind jetzt nicht matchende Gruppen halt. Ja. Das ist unser großer, schwerer XML-Parser. Also es ist jetzt Originalcode genommen, also der voll XML-compliant, voller Parser. Und das ist die Top-Regel. Ja, und das lässt sich doch einfach lesen. Ne? Hier habe ich Declarations, danach kommen die Doc-Types, dann haben wir praktisch unser erstes Element, das Loop heißt, ne? Optional dahinter Kommentare oder Programmable Interface, muss ich auch nachschauen, was das ist. Ja, das ist halt, und das ist halt wesentlich einfacher zu lesen, als wenn ich dann eine super fette, einen fetten Regex habe und dann den kompletten XML-Standard drin verberge, ja, was ja Horror ist. Ja, und wenn ich hier nämlich jetzt zum Beispiel gucken könnte, was wäre Element, ja, das ist einfach Name, Attribut und dann mit dem Kind. Und wenn ich zum Beispiel Kind gucke, Kind ist dann wieder selber ein Element oder ein C-Data oder wie gesagt, ist die Komplettspezifikation. Und das ist ein richtig voller, fetter Parser und der lässt sich leicht lesen. Und ich denke, das ist eine der dicksten Feature, die Perl 6 hat, dass ich praktisch, dass man nicht nur Regex hat, sondern man kann sich einfach Parser und auch Compiler selber schreiben in der Sprache. Ja, weil zum Beispiel, was ich jetzt machen könnte, ist mir eine Multimethode jetzt, so wird der diese jetzt angewendet, ne? Ich habe einen String, parse mir das und ich kriege halt einen vollständigen Doctree halt, aus dem ich mir zum Beispiel hier Version Value, ne, rausziehen könnte. Ne? Geht. Und was ich jetzt, was ich zum Beispiel damit anfangen könnte, um Perl 6 selber zu verändern, wäre zum Beispiel, ich muss kurz sagen, use monkey typing, weil ich mache jetzt eine gefährliche Sache und augment slang main, das heißt, ich könnte die Hauptsprache selber ändern oder ich könnte ganz einfach Makro nehmen. Ne? Ihr erinnert euch von vorhin, ich habe infix genannt, jetzt ist circumfix, das heißt, ich nehme diese Unicode-Klammer, ja, nehme, das ist jetzt mein Methodenname, ja, diese Klammern umschließen mir jetzt XML und alles, was in diesen Klammern ist, schicke ich jetzt dieser Grammar, die wir uns selber eben geschrieben haben, mit Parse. Das heißt, wenn ich jetzt in Perl 6 diese Klammern, die ich eben geschrieben habe, verwende und da jetzt XML reinschreibe, ist gleich und kriege ich gleich den kompletten DOM-Parse raus. Ich bin fertig, keine Sorge, das war's. Okay. Yep.